Legendär, aber wer? Der Podcast mit Manni Breukmann und Pfarrer Bernd Becker. Für evangelischezeitung.de.
Lieber Manni Breukmann, ich finde ja mit am spannendsten an unserem kleinen Podcast hier, an unserem Rätseln, ob die Person, die wir erraten müssen, noch lebt oder schon lange tot ist. Ne? Und ich weiß ja, du magst es nicht so gerne, wenn die schon lange tot sind. Von daher bin ich guter Dinge heute, dass du mir eine lebendige Person präsentierst, die ich natürlich kenne aus Film, Funk und Fernsehen und schnell erraten kann. Ist das so? Habe ich im Grunde schon die halbe Miete?
Ist schon mausetot.
Ach nein.
Aber es geht ja nicht darum, ob jemand tot ist, sondern ob der schon 500 Jahre tot ist. Das sind so meine Schwachpunkte. Also ein Mann, über den wir heute reden, der ist noch gar nicht so lange tot. Genauer gesagt, er ist seit 10 Jahren. Ist am Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Das geht ja immer sehr, sehr schnell. 77 Jahre ist er alt geworden. Und er war ein deutscher Schauspieler. Das ist ja schon praktisch die halbe Miete. Ich erzähle dir noch ein bisschen über ihn. Er war überall zu Hause auf der Bühne, war im Kino, war im Fernsehen. Also schon recht bekannt. Ist in Berlin geboren, auch zur Schule gegangen da. Dann haben ihn aber seine Eltern in ein Internat in die Schweiz geschickt. Der Vater starb schon, als unser Prominenter erst 7 Jahre alt gewesen ist.
Okay.
Und der war also ein Frühstarter, kann man sagen. Der stand schon mit 12 Jahren auf der Bühne in Berlin im Hebbel-Theater, hat dort einen Hirtenjungen gespielt.
Am Theater, das ist ja ungewöhnlich in dem Alter.
Ja, mit 12 Jahren. Vielleicht ist er ja familiär vorbelastet, wer weiß. 2 Jahre später hat er bei der Wiedereröffnung des Berliner Schiller-Theaters eine Rolle gespielt in Wilhelm Tell von Friedrich von Schiller. Und dann ging es auch schon mit dem Film los. 1953 zusammen mit Romy Schneider in einem Film, da war der noch sehr, sehr jung. Wenn der weiße Flieder blüht, kann ich mir so richtig...
Da gab es auch Musik, ne? Wenn der weiße Flieder... Ach so, ich soll ja nicht singen.
Du darfst nicht singen. wenn der weiße Flieder wieder blüht, heißt das Lied. Ich weiß gar nicht, aus welcher Operette das ist. Oder ob es gar kein Operettenlied ist. Jedenfalls, der Film hieß Wenn der weiße Flieder blüht. Dann ist unser Promi aber so richtig auf die Schauspielschule gegangen, hat sich also nicht darauf verlassen, dass er ein Naturtalent ist. Das war Ende der 50er Jahre. Und er ist tatsächlich auch Mitglied in einem Ensemble geworden. Da, wo man in Deutschland sehr, sehr wenig Kohle macht. Im Deutschen Theater Göttingen war er Ensemblemitglied. Schauspieler verdienen alle nur dann, wenn sie im Fernsehen oder im Film tätig sind.
Ja, genau.
Meistens im Fernsehen. Mit 21, das spricht ja auch wieder für den Frühstart, hat unser Schauspieler schon einen Bundesfilmpreis bekommen. Dieser Typ hat alles drauf. Tragödie, Kammerspiel, Komödie, konnte alles. War wirklich guter Schauspieler. 100 Film- und Fernsehproduktionen hat er mitgemacht. Er hat auch alles gespielt. Ne? Einen Alzheimer-Kranken, einen ehemaligen Meister-Dieb. Dann hat er mal in einem Film namens Nacht ohne Morgen einen todkranken Staatsanwalt gespielt, der noch einen Fall lösen wollte unbedingt. Über die Art, wie er gespielt hat, hat er immer gesagt, er hätte die Figuren inhaliert. Das heißt, der hat sich jetzt nicht mit den Kollegen, was weiß ich, über Schalke unterhalten, sondern er war beim Dreh den ganzen Tag lang diese Figur. Der ist da richtig reingekrochen. Das war sein Zugang. Und dann, das Leben lebt ja auch von Widersprüchen, hat er immer gesagt, die meisten Rollen wären ihm persönlich fremd gewesen. Er hat die intensiv dargestellt, hat er gleichzeitig gesagt, also persönlich, weiß ich nicht.
Ja, da muss ich mal was nachfragen, Manni.
Bitte, ja, gerne.
Ob ich jetzt auf der richtigen Spur bin. Sag mal, war ihm das Schauspiel schon ein bisschen in die Wiege gelegt, familiär?
Könnte man sagen.
Mhm.
Soll ich dir noch mal ein bisschen über seinen Charakter sagen?
Ja, sag noch mal ein bisschen.
Auch mal so über seinen beruflichen Zugang. Das ist ja von vielen Kritikern auch beschrieben worden, dass er sehr diszipliniert war, sehr fleißig. Er war auch sehr aufrichtig, auch sehr direkt. Er war auch sozial engagiert, hat bei der Deutschen Krebshilfe mitgemacht. Dann gab es so eine Aktion gegen Ausländerfeindlichkeit schon vor langer Zeit. Mach meinen Kumpel nicht an, hieß die. Da war er auch dabei.
Ja, weiß ich noch.
Und beim Weißen Ring, der die Opfer von Kriminalität betreut hat. Was sehr wenig in den Medien steht, er konnte auch ein richtiges Arschloch sein. Was ich selber auch mal kennenlernen durfte. Sehr ungeduldig, sehr verletzend, ziemlich ruppig so auch im Gespräch.
Hast du ihn mal persönlich getroffen oder gesprochen?
Ich hab ihn mal persönlich getroffen, da war er so ein Arschloch. Ich schätze ihn als Schauspieler, ich finde ihn ganz großartig. Aber da gab es ja auch verschiedene andere Gelegenheiten, wo er das demonstriert hat, wie er auch sein kann. Er lebte übrigens in Berlin, Hamburg und auf Sardinien. Und da... Ich weiß ja oder ich ahne, dass du weißt, wer es ist. Auf Sardinien hat es einen schweren Motorbootunfall gegeben. Irgendeiner hat ihn mit dem Motorboot am linken Bein schwer verletzt, sein Knie zertrümmert. Und da hat der Schauspieler, weil er selber nicht schuld war, sondern die Rücksichtslosigkeit dieses Bootsführers ist es gewesen, um die 1 Million Euro Schadensersatz dafür bekommen, weil er monatelang schlicht und einfach nicht drehen konnte. So, mein Freund, jetzt erzähl mal. Jetzt musst du mal langsam aus dem Quark kommen.
Ja, sag mal, du hast ja was gesagt, hier mach meinen Kumpel nicht an, ne? Weiß ich noch, dieser Aufkleber.
Ja.
Das weist ja ein bisschen aufs Ruhrgebiet. Hat er möglicherweise in seiner Karriere eine besondere Verbindung zum Ruhrgebiet entwickelt, sag mal?
Becker. Ja, ja, ja.
Ja, dann muss ich es einfach sagen, es ist Götz-George.
Jawohl, es ist Götz-George Horst Schimanski.
Ja, und ich freue mich sehr, weil ich natürlich ihn sehr schätze, nicht nur in seiner Rolle als Schimanski, sondern genau in vielen anderen Rollen, die er gespielt hat.
Ja, toller Typ. War ja auch ein Charakterdarsteller. Mich hat sehr beeindruckt der Film Der Truttmacher. Da hat er den Serienmörder Fritz Hamann gespielt. Das Ganze trägt sich fast nur im Verhörraum zu. Das war so eindringlich gespielt, so eine Mischung aus Banalität und dieser Monstrosität der Taten. Dann hat er auch den KZ-Arzt Josef Mengele in dem Film Nichts als die Wahrheit gespielt. Und auf der anderen Seite der Fahnenstange die Komödien, Stonk.
Einer meiner liebsten Filme.
Ging ja um die Hitler-Tagebücher, die da vom Stern angekauft worden waren. Da gab es noch so eine Art Folgefilm, Rossini. Da hatte einen Filmproduzenten im Münchner Kultlokal Rossini gespielt.
Naja, da haben die diese Münchner Szene so.
Ja, diese ganze Bussi-Bussi-Schickeria. Du hast das mit dem Familia vorbelastet gesagt. Er war der Sohn von Heinrich George. Und Heinrich George war eine ganz, ganz schwierige Figur. Ein großer, massiger Typ. Emotionale Urgewalt brach immer aus ihm aus, wenn er spielte. Der war ursprünglich in der Nähe der KPD, also fast eine Art Kommunist. Er hat auch in der ersten Verfilmung von Berlin Alexanderplatz den Franz Bieberkopf gespielt, 1931. Und da kamen die Nazis, 33, und haben gesagt, ne, dieser Heinrich George, der kriegt erstmal Berufsverbot. Und dann hat er sich an die Nazis rangewanzt. Er spielte dann in solchen Filmen mit wie Hitler, Junge Quecks oder in dem antisemitischen Machwerk Jud Süß. Dann gab es noch so einen Durchhaltefilm Kolberg.
Ja.
Das war also eine ganz, ganz seltsame Wandlung. Und da ist es ja auch dem Götz-George, dem Sohn, hoch anzurechnen, dass er bei einem Dokudrama später seinen eigenen Vater gespielt hat.
Ja, ja.
Jahr 2013.
Das wusste ich gar nicht.
Das muss sehr schwierig gewesen sein, aber war natürlich auch eine Verarbeitung der Vergangenheit. Der Heinrich George ist dann nach dem Krieg in ein russisches Internierungslager gekommen. Und schon im Jahr 1946 gestorben. Da müssen wohl ziemlich harte Bedingungen gewesen sein. Aber das hat der Norz Szymanski, wie er gar nicht genannt werden wollte, den Götz George nicht davon abgehalten, eine großartige Karriere zu machen. Und dieser Kommissar aus Duisburg, der erste Satz der ersten Folge lautete übrigens, das ist doch scheiße. Und sowas hatte man bislang im deutschen Fernsehen noch nie gehört, glaube ich.
Und das war ja dann auch das letzte Wort der letzten Folge. Da ist er doch mit so einem Drachenflieger oder mit so einem Fallschirm gesprungen. Und hat auch ganz laut Scheiße gerufen.
Also es waren 29 Tatortfolgen, waren es 17 eigenständige Szymanski-Filme. Die Duisburger waren auch sauer. Die hätten sich gewünscht, dass man eher so die Wedau zeigt und die Sechs-Seen-Platte und nicht so die räudige Industrieumgebung. Aber heute gibt es sogar in Duisburg eine Horst-Szymanski-Gasse. Die haben schon erkannt, dass das für die Popularität der Stadt gar nicht so schlecht gewesen ist. Also ein sehr, sehr vielseitiger Schauspieler, einer der ganz, ganz Großen. Dürfen natürlich auch nicht vergessen, seine Jugendsünden in den 60ern, 3 Karl-May-Filme, der Schatz.
Bei Winnetou hat er mitgespielt, ja.
Ja, ja, mit Uschi Glas zusammen. Winnetou und das Saalblut, Apanachi unter Geiern mit Pierre Brice. Und der Schatz im Silbersee, da hat er übrigens die Stunts fast alle selber gemacht. Ja. Das war schon ein guter Junge. Aber wie gesagt, in gewissen Randbereichen, also Journalisten hatte er immer auf der Rechnung, egal was man sagte, man wurde sofort niedergemacht. Und sowas kann ich ja überhaupt nicht haben. Aber ich war damals schon in der Phase, wo ich mich dann auch gewehrt habe und mich nicht schämen musste, als ich hinterher dieses Interview ausgestrahlt habe.
Ich weiß auch noch, der war mal Gast bei Wetten, dass, ne?
Ja, war auch so schlimm.
Und da war er auch so pampig gegenüber dem Gottschalk. Und da habe ich auch gemerkt, dass das so ein ganz anderer Typ ist als der Szymanski. Der saß da mit Goldbrille und sprach so ganz leise und so. Und deswegen war auch einer der ersten Hinweise von dir, der mich hellhörig machte, als du sagtest, dass der oft ein ganz anderer Typ war als die Rollen, die er verkörpert hat und sich dann aber da so reingefuchst hat. Ne?
Er war
gar nicht wie der Szymanski. Und man dachte, der ist halt so. Ne?
Ja, vielleicht ein, zwei kleine Charaktereigenschaften. Aber das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, den man bei der Aufgabenbeschreibung von Schauspielern lernen muss. Die spielen Rollen im Normalfall. Die spielen ja nicht selber. Sie lernen, in eine Rolle zu schlüpfen, die mit ihrer eigenen Persönlichkeit nichts zu tun haben muss. Und solch ein eindrückliches Beispiel, eindringliches Beispiel war eben Götz George.